Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Er hat heute alles richtig gemacht. Fabian Cancellara auf seinem Rad. Der Schweizer holt Gold in Peking und zwei andere Bronze. Er macht fast täglich alles richtig. Michael Phelps in seinem Element. Der US-amerikanische Schwimmer hat schon 10 Goldmedaillen und Hunger nach mehr. Er macht vieles anders als alle anderen. Claudio Abbado an seinem Dirigentenpult. Und das steht heute Abend in Luzern. Weitere Themen: Georgien, Bombardemente trotz vereinbarter Waffenruhe. Wir reden über die Situation der Flüchtlinge und über die Zukunftsperspektiven für die Kaukasusregion. Syrien und Libanon. Mit dem heutigen Tag könnte ein neues Kapitel beginnen in den Beziehungen der beiden Länder. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
An den Olympischen Spielen in Peking hat die Schweiz heute gleich 3 Medaillen gewonnen. Der Berner Radrennfahrer Fabian Cancellara holte im Zeitfahren Gold nach Bronze am Samstag im Straßenrennen. Die Luzernerin Karin Thürig gewann im Zeitfahren die Bronzemedaille. Und ebenfalls Bronze durfte sich der Waadtländer Judoka Sergei Aschwanden umhängen lassen in der Klasse bis 90 Kilogramm. Aus Peking, Uli Reist.
Die Goldmedaille des Radrennfahrers Fabian Cancellara war angekündigt. Er selber hatte vor dem Rennen mehrmals betont, er erwarte Gold von sich. Und sich so auf doch eher dünnes Eis begeben.
Sicher hatte ich auch eine gewisse Angst, weil, wie gesagt, ich nicht verlieren. Jetzt kann ich schlussendlich mit 2 Medaillen heimgehen und bin überglücklich.
Karin Thürig hatte nach ihrem 9. Platz an den Radweltmeisterschaften in Stuttgart letztes Jahr selber nicht gewusst, wo sie steht, aber gehofft, noch vorne mitfahren zu können.
Das ist ein Tag, wo es zählt. Und das an dem Tag auf den Punkt zu bringen, ist nicht einfach, weil es sind wirklich die Weltbesten hier am Start und eine Medaille zu gewinnen an den Olympischen Spielen, das ist wirklich toll.
Am überraschendsten ist die Bronzemedaille des Judokas Sergei Aschwanden. An den Olympischen Spielen in Sydney und Athen war er zusammengezählt 400 Sekunden auf der Matte gestanden. Und auch hier in Peking musste er sich nach einer Niederlage über die Hoffnungsrunde zurückkämpfen. Er selber kann den Erfolg kaum fassen.
Ich mache Judo seit dem Alter von 8, ich bin 33, sind 25 Jahre. Seit 18 Jahren trainiere ich jeden Tag. Es ist ungeschön.
Der Schweizer Judoka Sergei Aschwanden, der in Peking Bronze holte. Der vereinbarte Waffenstillstand im Südkaukasus ist brüchig. Offenbar haben die russischen Streitkräfte erneut die strategisch wichtige Stadt Gori in Georgien beschossen. Aus Moskau berichtet Peter Gisling.
Vor allem in der Stadt Gori wurden heute russische Truppenbewegungen beobachtet. Ob es sich dabei um vorstoßende oder um sich zurückziehende Panzerkolonnen handelte, ist schwer zu beurteilen. Zudem war heute in einem Film der BBC zu sehen, wie rund um Südossetien wahllos auf Zivilisten geschossen wurde. Aus Georgien wird überdies berichtet, dass es jetzt in den verlassenen Siedlungen zu Brandschatzungen und Wüstenplünderungen komme. Von einer völligen Beruhigung der Lage kann jedenfalls nicht die Rede sein. Zivilpersonen, die in den umkämpften Gebieten wohnen, müssen nach wie vor befürchten, von Freischärlern beschossen, beraubt oder auch vergewaltigt zu werden. Georgiens Präsident Saakaschwili appellierte heute ein weiteres Mal an die Adresse der westlichen Welt. Der Kaukasusrepublik müsse beigestanden werden. Saakaschwilis Amtsvorgänger Edward Shevardnadze wiederum beschuldigte die georgische Seite der Eskalation am ganzen Konflikt. Aber auch er, Shevardnadze, warnte heute vor einer Ausweitung des Kaukasus-Konflikts hin zu einem neuen Kalten Krieg. Die USA erwägen nun zu beantragen, Russland aus der Gruppe der G8 auszuschließen.
In der Zwischenzeit hat der amerikanische Präsident Bush Russland aufgefordert, seine Soldaten aus Südossetien abzuziehen. Weiter sagte er, Außenministerin Rice werde bald zu Gesprächen nach Georgien reisen. Bei einem Bombenanschlag in der nordlibanesischen Stadt Tripoli sind mindestens 18 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Unterdessen hat in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein zweitägiges Gipfeltreffen begonnen mit dem syrischen Präsidenten al-Assad und seinem libanesischen Amtskollegen Suleiman. Die Anzeige gegen Hannibal Gaddafi und dessen Frau wird aufrechterhalten. Das heißt, der Genfer Staatsanwalt ermittelt weiter gegen die beiden, wie die zuständige Genfer Justiz mitteilte. Es sei ausgeschlossen, dass das Verfahren aus politischen Gründen eingestellt werde. Druck auf die Genfer Justiz sei nicht ausgeübt worden. Im Nachgang zum gescheiterten Firmenansiedlungsprojekt im freiburgischen Galmitz hat sich eine Arbeitsgruppe auf die Suche gemacht nach möglichen Arealen für internationale Großkonzerne. Und sie fand nun offenbar 5 solcher Standorte. Gemäß Georg Ganz von der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz handelt es sich dabei um Militärareale, die nicht mehr gebraucht werden. Um welche Plätze es sich handelt, will die interkantonale Arbeitsgruppe später bekannt geben. Es war Ende letzten Jahres, als rund 500 Angestellte des Bundes ein E-Mail erhielten mit der Aufforderung, über eine Internetseite an einem Fotowettbewerb teilzunehmen. Was die E-Mail-Empfänger nicht wussten, sobald sie auf der Internetseite ein Foto anklickten, wurde automatisch ein Programm installiert, mit dem Außenstehende auf den Computer zugreifen konnten. Die Bundesanwaltschaft eröffnet nun eine Strafuntersuchung in der Sache, wie sie einen Bericht von 20minuten.ch bestätigte. Es werde wegen verbotenem politischem Nachrichtendienst ermittelt. Rund 15% aller Haushalte bezogen 2007 Strom aus erneuerbaren Energien. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 2/3 mehr. Dies geht aus einer Umfrage hervor. Vom gesamten Strom, der in der Schweiz verbraucht wird, sind 8% Ökostrom. Zum größten Teil stammt dieser aus der Wasserkraft. Die beiden Telekom-Firmen Swisscom und Sunrise haben im ersten Halbjahr dieses Jahres kleinere Gewinne gemacht als noch in der ersten Hälfte 2007. Bei Swisscom ging der Gewinn um 10% auf 840 Millionen Franken zurück. Sunrise meldet für das erste Halbjahr 200 Millionen Franken Gewinn, das sind 13% weniger. Der Winterthurer Textilmaschinenhersteller und Autozulieferer Rieter hat im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch erlitten. Der Reingewinn ging um 65% zurück auf knapp 41 Millionen Franken. In Deutschland hat das Bodenpersonal der Fluggesellschaft Lufthansa der Einigung im Lohnstreit zugestimmt. Damit werden die Löhne des Bodenpersonals in 2 Schritten um insgesamt 7,4% erhöht. Dazu kommt eine einmalige Zahlung. Trotz der Einigung beim Bodenpersonal kommt die Lufthansa aber noch nicht zur Ruhe. Auch die Piloten der Tochtergesellschaft Cityline wollen mehr Lohn.
Sie hören Ich oder Zeit von Schweizer Radio Dieris. Die weiteren Themen: Georgien am Tag 1 mit der brüchigen Waffenruhe. Die Hilfe für die Flüchtlinge kommt nur langsam in Gang. Wir reden mit einer Hilfswerkvertreterin in Tiflis. Und wir fragen nach den langfristigen Perspektiven für den zersplitterten Kaukasus. Weitere Themen: Schöne Aussicht. Libanon und Syrien kommen sich näher. Schöne Aussicht gleich noch einmal.
Das ist eigentlich fast beispielhaft und einzigartig. Eigentlich ein Leuchtturm in der Raumplanung. Es macht wirklich nicht mehr Sinn, dass jede Gemeinde für sich Gewerbe- und Bauzonen ausscheidet. Es muss eine Zusammenarbeit auf der ganzen Breite erfolgen.
Raimund Rodewald von der Stiftung für Landschaftsschutz über die Folgen des Debakels von Galmitz. Dann der Goldhamster im Wasser.
Wir sind alle hier, weil wir wollen, nicht weil wir müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied.
Das war der Geiger Kolja Blacher, weshalb er dem Ruf von Claudio Abbado ins Luzern Festival Orchestra freiwillig folgt. Und jetzt versuchen wir noch einmal den Goldhamster im Wasser zu hören.
You know, I had the 5 years in a row without taking a single day off. And that was Sundays, holidays, birthdays, anything you name it. I was in the water every day.
5 Jahre täglich im Wasser, das war Michael Phelps über sein Element. Und dann in der Serie aus den USA hören wir christliche Cowboys aus Colorado Springs und weshalb sie keinen der beiden Präsidentschaftskandidaten wirklich haben wollen. Echo der Zeit. Ob die Waffenruhe in Georgien dauerhaft ist, lässt sich noch nicht sagen. Auch heute gab es immer wieder Meldungen über Verletzungen des Abkommens, das letzte Nacht abgeschlossen worden war. Die Hilfsorganisationen hatten zuvor geklagt, sie hätten keinen Zugang zur notleidenden Bevölkerung. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk geht von rund 100.000 Vertriebenen aus, sei es in Südossetien, sonst wo innerhalb Georgiens oder in Nordossetien, also auf russischem Territorium. Über die humanitäre Lage sprach ich mit Nana Doburitze. Die Georgierin koordiniert in der Hauptstadt Tiflis die Aktivitäten des HEX. Erste Frage: Haben die Hilfswerke jetzt Zugang zu den Vertriebenen?
Actually, the aid agency can do their job in Tbilisi and in these towns which are.
Die Hilfswerke können ihre Aufgaben erfüllen in Tiflis und in jenen Orten, die weit weg sind vom eigentlichen Konfliktgebiet. Keinen Zugang gibt es nach wie vor in Westgeorgien. Und was Südossetien angeht, verhandelt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit den russischen Behörden, um Zugang zu erhalten.
Die Stadt Gori in Georgien wurde speziell stark getroffen. Von dort fliehen die meisten in Richtung Hauptstadt. Ist Tiflis, die Hauptstadt, vorbereitet dafür?
Tbilisi was quite unprepared, I would say, but government react quite quickly, so.
Ich würde sagen, Tiflis war nicht vorbereitet, aber die Regierung hat ziemlich schnell reagiert. Jetzt haben wir Flüchtlingszentren, nicht nur in Tiflis, sondern auch an anderen Orten, in Schulen, Kindergärten, Hotels, ehemaligen Regierungsgebäuden, über ganz Georgien verteilt.
We have now list of these all centers all over the Georgia.
Was sind denn die Bedürfnisse der Vertriebenen?
Currently the urgent need is food and then it's the shelters and other and actually people run away.
Am wichtigsten sind Nahrungsmittel und Unterkünfte. Viele Leute sind weggerannt, ohne Kleider, ohne irgendetwas. Die UNO hat verschiedene Gruppen gebildet, die sich kümmern um Nahrungsmittel, Wasser, gesundheitliche Fragen. Und sie koordiniert die Spenden, damit es keine Doppelspurigkeiten gibt bei der Hilfe an die Leute.
Was muss passieren, damit die Vertriebenen früher oder später wieder zurück in ihre Heimat können?
You know, the many villages, Srinvali town, big part of the Gori town.
Wissen Sie, viele Dörfer, aber auch Srinvali, die südossetische Hauptstadt und große Teile der georgischen Stadt Gori sind total zerstört. Also braucht es in erster Linie Häuser, in denen die Menschen wohnen können. Es ist sehr wichtig, dass man langfristig denkt. Nothilfe ist wichtig, aber man muss auch daran denken, was zu tun ist, dass diese Leute wieder zurückkommen können und normal leben.
Also to think about how to help these people to come back and live normal life.
In Tiflis haben gestern Abend mehr als 150.000 Leute für Präsident Saakashvili demonstriert. Das ist eigentlich erstaunlich, denn es war ja Saakashvili, der die Bevölkerung in diese Situation hineingeführt hat mit dem Einmarsch in Südossetien letzte Woche. Weshalb hat Saakashvili immer noch so viel Unterstützung?
No, actually, I would say that people's gathering, this meeting, it was to show.
Ich würde sagen, die Leute sind zusammengekommen, um Einigkeit und Solidarität zu zeigen und ihren Trotz gegenüber Nachbar Russland, das uns bestrafen wollte, nur weil Georgien sich nach dem Westen orientiert.
Georgia has the Western orientation.
Das war Nana Doburitze, Koordinatorin des HEX in Tiflis. Wie lässt sich der Konflikt langfristig entschärfen im Kaukasus? Wie wird die Zukunft der unruhigen, zersplitterten Region aussehen? Für Völkerrechtler steht eine Lösung im Vordergrund: die Autonomie der abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien, allerdings innerhalb der Grenzen Georgiens. Aber der Weg dorthin ist weit. Auslandredaktor Franco Patel.
Vorstellen könne man sich vieles, auch zwei selbstständige Staaten Abchasien und Südossetien. Wünschbar aber sei nur eine Lösung, sagt Michael Bothe, emeritierter Professor für Völkerrecht in Frankfurt.
Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen als eine Autonomie, die sehr stark rechtlich abgesichert ist. Denn das würde sowohl den abtrünnigen Republiken als auch der Russischen Föderation als auch Georgien ermöglichen, das Gesicht zu wahren.
Auch für den Zürcher Völkerrechtler Urs Sachser steht ein Autonomiestatut im Vordergrund. Autonomie bedeutet nicht Eigenstaatlichkeit, auch nicht Selbstbestimmung, aber Selbstverwaltung.
Das kann die Kultur betreffen, das kann die Schulen betreffen, das kann auch eine gewisse Finanzautonomie einschließen, das kann Infrastruktur betreffen etc.
Denn Autonomie sei ein dehnbarer Begriff und gerade darin liege die Chance, Lösungen zu finden, die wirklich passten. Nur ein Autonomiestatut, das wollten viele auch für den Kosovo. Und heute ist der Kosovo trotzdem ein eigener Staat, von vielen akzeptiert. Kann man dies nun den Abchasen und den Südosseten verweigern? Völkerrechtler Bothe antwortet mit einer Gegenfrage.
Hat denn in Kosovo die Bildung eines eigenen Staates funktioniert? Das bleibt ja auch noch abzuwarten.
Er sage es unumwunden, er halte die Eigenstaatlichkeit Kosovos für einen Fehler, sagt Bothe und warnt davor, den gleichen nun im Kaukasus zu begehen. Die territoriale Unversehrtheit sei wichtig, gerade im Völkerrecht. Dass man beim Kosovo trotzdem davon abgerückt sei, liege daran, dass zahlreiche Staaten die Eigenstaatlichkeit des Kosovo gewünscht hätten, sagt Urs Sachser. Bei den abtrünnigen Gebieten im Kaukasus sei dies anders.
Gleichartiges wird nicht geschehen mit Bezug auf die Territorien Abchasien und Südossetien. Und von dort her sehe ich dann einen grundlegenden Unterschied in der internationalen Behandlung dieses Konfliktes.
Autonomie als wünschbare Lösung. Wie realistisch ist es, dass sich die zerstrittenen Völker des Kaukasus darauf verständigen? Schwierig dürfte das werden, sagt Völkerrechtler Sachser.
Es ist durchaus denkbar, dass über lange Zeit hinweg ein offener Status quo bestehen wird, der darin besteht, dass diese Territorien, also Abchasien und Südossetien, formell zu Georgien gehören, aber Georgien nicht in der Lage ist, Hoheitsrechte auf diesen Territorien auszuüben.
Also die Verlängerung der Unsicherheit, wie sie seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 herrscht. Schlecht wäre das, sagt Michael Bothe.
Diese Schwebezustände führen ja immer mal wieder dazu, und das haben wir nun gerade gesehen, dass dann die eine oder andere Seite irgendwie mit Gewalt oder unlauteren Mitteln versucht, die Situation zu ihrem Vorteil zu ändern. Das ist nicht gut, das haben wir gesehen und das sollte vermieden werden.
Wie lange solche Schwebezustände dauern können, zeigt das Beispiel Zypern. Dieser Konflikt schwelt seit Jahrzehnten und ist noch immer ungelöst, auch wenn die Hoffnungen größer sind als auch schon.
Welche Zukunft für die Kaukasusregion? Das war ein Bericht von Franco Battel. Es gibt Nachrichten, wichtige Nachrichten, die man nicht sofort erkennt, etwa die. Heute besucht der libanesische Präsident Suleiman seinen Kollegen Assad in Syrien. Diese Nachricht ist wichtig, weil die beiden Nachbarländer seit über 60 Jahren, seit der Gründung Libanons, diplomatische Beziehungen vermeiden. Zugleich sorgten der syrische Geheimdienst und die syrische Armee während Jahrzehnten für Ruhe und Ordnung im Libanon und seinen Einfluss hat Syrien bis heute behalten. Entsprechend angespannt war und ist das Verhältnis der beiden Länder. Mit dem heutigen Besuch könnte sich das ändern. Der Bericht von Robert Steli.
Der Tag begann wie schon so oft im Libanon mit einem Anschlag. Eine in einer Tasche versteckte Bombe in einer Bushaltestelle in Tripoli riss 9 Soldaten und 5 Zivilisten in den Tod. Mehr als 40 Personen wurden verletzt. Auch wenn sich bis jetzt niemand zur Tat bekannt hat, so liegt die Vermutung nahe, dass die radikale Palästinensergruppe Fatah al-Islam hinter dem Terrorakt stehen könnte. Fatah al-Islam, welche enge Beziehungen zum Terrornetzwerk von Al-Qaida haben soll, hatte im Palästinenserlager von Nahr el-Bared vor einem Jahr der libanesischen Armee einen blutigen Abnutzungskrieg geliefert. Einige ihrer Führer konnten damals entkommen und schworen Rache. Der Anschlag ist ein neuer Hinweis, wie labil die Lage im Libanon weiterhin ist. Vor 3 Monaten stand das Land am Rande eines neuen Bürgerkrieges. Pro-westliche auf der einen und syrienfreundliche Milizen auf der anderen Seite lieferten sich blutige Gefechte, die erst durch arabische Vermittler beendet wurden. Syrien war jahrelang die eigentliche Schutzmacht im Libanon gewesen. Das wäre vermutlich noch immer so, wenn nicht der einflussreiche antisyrische frühere Ministerpräsident Rafik Hariri im Februar 2005 einem Anschlag zum Opfer gefallen wäre. Ermittler der UNO bezichtigten nach ersten Untersuchungen den syrischen Geheimdienst als Drahtzieher hinter dem Anschlag. Ob schon das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, zog Syrien unter dem Druck der Weltöffentlichkeit im Frühjahr 2005 seine Truppen offiziell ab. Doch im Libanon weiß man, dass Hunderte von syrischen Geheimdienstleuten geblieben sind. Mit dem heutigen Besuch des libanesischen Präsidenten Suleiman soll jetzt ein neues Kapitel in den gegenseitigen Beziehungen aufgeschlagen werden. Am Rande der Mittelmeerkonferenz in Paris hatte der syrische Präsident Assad angekündigt, Syrien werde mit dem Libanon diplomatische Beziehungen aufnehmen. Seit der Unabhängigkeit des Libanon vor über 60 Jahren hatte sich Syrien bisher immer geweigert, diesen Schritt zu tun, weil viele in Damaskus den Libanon als Teil Syriens betrachteten. Der libanesische Präsident Suleiman will bei seinem Besuch nicht nur über die Eröffnung von Botschaften, sondern auch über das heikle Dossier der libanesischen Gefangenen sprechen, die in Syrien eingekerkert sind. Als Damaskus Schutzmacht im Libanon war, waren Dutzende von Oppositionellen vom syrischen Geheimdienst verhaftet worden. Von vielen fehlt jede Spur. Mit seiner jetzigen Avance gegenüber dem Libanon handelt der syrische Präsident freilich nicht bloß aus politischer Nächstenliebe. Er möchte in der westlichen Welt das Image des Bad Guy loswerden und hofft auf wirtschaftliche Hilfe und Investitionen. Für viele im Westen bleibt Assad wegen seiner engen Beziehungen zum Iran, der Unterstützung der Hisbollah im Libanon und der Gastfreundschaft für radikale Palästinenserführer wie Hamas-Chef Meshal indes weiterhin ein schwarzes Schaf, ungeachtet der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit dem Libanon.
Robert Steli über die syrisch-libanesische Annäherung. Weiter jetzt mit Galmitz. Der Name dieses Dorfes im Kanton Freiburg steht für ein Raumplanungsdebakel sondergleichen. Und solch ein Debakel soll es in der Schweiz nicht mehr geben. Zumindest wenn es nach dem Versprechen der Kantone geht. Sie haben seit den Ereignissen in Galmitz gemeinsam für die ganze Schweiz nach geeigneten Standorten für Großprojekte gesucht. Und sie sind fündig geworden. Die 5 sogenannten strategischen Arbeitszonen sind mehr als nur Industriezonen auf Vorrat. Sie stehen für eine neue Zusammenarbeit der Kantone, die nun auch in der Raumplanung Einzug halten soll. Monika Zumbrunn.
Der Fall Galmitz steht für das große Debakel in der Raumplanung. Man erinnert sich, vor 3 Jahren kam es zu massiven Protesten, weil der Kanton Freiburg im Schnelltempo Agrarland in Industriezone umwandelte. Im Großen Moos sollte ein internationaler Konzern angesiedelt werden. Umweltschützer und Bevölkerung liefen Sturm. Das Projekt scheiterte schließlich. Die Behörden scheinen aus dem Fall Galmitz gelernt zu haben. Eine interkantonale Arbeitsgruppe suchte geeignete große Industrieflächen, die bei Bedarf kurzfristig an interessierte Großunternehmungen angeboten werden können. Georg Ganz, Geschäftsführer der kantonalen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz.
Es braucht eine gute Erschließungsqualität, das heißt also Nähe von Eisenbahn und Autobahn. Es darf keine Konflikte mit der Umwelt und mit dem Landschaftsbild haben, weil langwierige Prozesse würden jede internationale Firma abhalten.
Und die Areale müssen sehr groß sein. Ab 30 Hektaren Land, das sind mindestens 40 Fußballfelder. Die Arbeitsgruppe wurde fündig. 5 Gebiete erfüllen die Anforderungen der sogenannten strategischen Arbeitszonen. Es handelt sich um Militärstandorte wie Flug- und Waffenplätze oder Kasernen. Besitzer ist das VBS, das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Wo sich die 5 Areale befinden, will Georg Ganz nicht sagen. Die Gespräche mit dem VBS seien noch nicht abgeschlossen. Die Stiftung Landschaftsschutz begrüßt das Projekt der strategischen Arbeitszonen. Zwar müsse man noch abwarten, um welche Militärareale es sich handle, sagt Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz. Aber
man wollte ja wirklich einen zweiten Fall Galmitz mit dieser Übung vermeiden. Und von dort her gehen wir davon aus, dass man jetzt sorgfältiger die Sache angeht und dass man wirklich Zonen nur dort ausscheidet, wo auch der Landschaftsschaden nicht zu negativen Folgen führen würde.
Raimund Rodewald lobt gar, und das ist selten, die Kantone und die Entwicklung, die sich in der großflächigen Raumplanung abzeichnet.
Das ist eigentlich fast beispielhaft und einzigartig bisher in der Raumplanung. Die Zusammenarbeit war bisher sehr, sehr gering und daher wird diese Übung jetzt der Kantone eigentlich zu einem Leuchtturm in der Raumplanung, der auch Schule machen sollte in Bezug auf die übrigen Aufgaben der Raumplanung. Es macht wirklich nicht mehr Sinn, dass jede Gemeinde für sich Gewerbe- und Bauzonen ausscheidet. Es muss eine Zusammenarbeit auf der ganzen Breite erfolgen.
Soweit sind die Kantone allerdings noch nicht. Aber auch Kantonsvertreter Georg Ganz beobachtet eine neue Entwicklung.
In der Raumplanung zeigt sich dass in den letzten Jahren ein starker Bewusstseinswechsel stattgefunden hat. Man denkt heute nicht mehr kleinräumlich, sondern doch regional. Ich glaube, dass auch bei den strategischen Arbeitszonen der Gedanke nun Fuß findet und dass man sieht, dass man nur so weiterkommt.
Nächsten Monat diskutieren die Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren der Kantone das Projekt der strategischen Arbeitszonen und entscheiden, ob Raumplanungsflops wie Gallmitz der Vergangenheit angehören.
Monika Zumbrunn im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Weitere Haupt- oder Nebenrollen in dieser Sendung spielen Michael Phelps, Fabian Cancellaro, Claudia Abbado und Gary Schneeberger. Für die Schweiz war er heute die Nummer 1, Fabian Cancellara, der im Zeitfahren in Peking das erste Gold für die Schweiz holte.
Heute habe ich wirklich alles in die Richtung gemacht und ich glaube, das braucht es, dass du wirklich überhaupt im Endeffekt gewinnen kannst, weil irgendeine Fehler rum sind, dann reicht es nicht.
Olympische Geschichte hingegen schrieb heute ein Amerikaner, der Superschwimmer Michael Phelps, der in Peking sein 5. Gold machte und mit 23 Jahren und insgesamt schon 10 Goldmedaillen nun erfolgreichster Olympiateilnehmer aller Zeiten ist. Aus Peking Marcel Melcher über das Phänomen Phelps.
Nach dem Einmarsch der Olympioniken hatte Michael Phelps noch die Stöpsel seines iPod und Hip-Hop-Musik in den Ohren. Er ging zum Startblock und wischte ihn mit seinem Frottetuch ab. Beim Aufruf seines Namens durch den Speaker ein kleines Winken in Richtung der US-Fans, fast mechanisch. Dann hielt er einen Augenblick inne, schlug seine Arme dreimal über Kreuz vor der Brust zusammen und ließ seinen Blick ans andere Ende des Beckens schweifen. Auf dem Startblock hatte Michael Fred Phelps II. Die Welt um sich vergessen. Seine Schwester Hillary erklärt, ihr Bruder könne gar nicht anders, als einfach immer sein Bestes zu geben. Und das sei nun halt, in seinem Fall, der Weltrekord.
He just wants to do his best. His best is a world record. You know, he wants to do a personal best time and it's a world record. So I think each medal means something to Michael.
Wenn er sein Bestes gebe, bedeute jede einzelne Medaille, die er gewinne, etwas Besonderes. Das Beste des Michael Phelps ist seit heute besser als das Beste jedes einzelnen Sportlers an Olympischen Spielen seit 1896. Getragen wird die Leistung durch die Ausmaße seines gestellten Körpers. Er ist 1,93 Meter groß, 84 Kilo schwer und wenn er seine Arme zum Butterfly-Schwimmen ausbreitet, beträgt die Spannweite 2,03 Meter. Seine körperlichen Voraussetzungen sind fantastisch, meint die Hamburger Trainingswissenschaftlerin Petra Wolfram. Würde man einen Schwimmer am Computer entwerfen, Phelps käme ihm sehr nahe, meint sie weiter. Damit ist das Phänomen Michael Phelps nur äußerlich erklärt. Zum besten Sportler aller Zeiten machen ihn Wille, Fleiß und Beharrlichkeit. Die letzten 11 Jahre hat der Amerikaner kaum etwas anderem gewidmet als dem Schwimmen. Als Teenager habe es einmal eine Periode von 5 Jahren gegeben, während der er jeden einzelnen Tag trainierte.
When I was growing up, you know, I had the 5 years in a row without taking a single day off. And that was Sundays, holidays, birthdays, anything you name it. I was in the water every day.
Er sei an allen Sonntagen, Feier- und Geburtstagen im Wasser gewesen. Als Kind versuchte der Hausarzt der Familie Phelps, Michaels Bewegungsdrang mit Ritalin zu dämpfen. Er habe sich als Kind keine 2 Minuten konzentrieren können, gesteht Phelps in seiner Biografie. Mit 10 betrieb er gleich 3 Sportarten, neben dem Schwimmen noch Baseball und Lacrosse. Dank und unter seinem Coach und Trainer Bob Bowman wurde diese Energie dann mit Fokus auf das Spitzenschwimmen kanalisiert. Phelps nennt Bowman auch den Kapellmeister seiner Schmerzen. Das Duo brachte es vor 4 Jahren an den Olympischen Spielen in Athen zu 5 Gold- und 2 Bronzemedaillen. Dass Phelps seither noch schneller wurde, verwundert ihn nicht.
You never want to train a whole year and not get better.
Er wolle doch nicht ein ganzes Jahr trainieren und nicht besser werden. Neben dieser simplen Tatsache ist es Phelps Superstar-Vorgänger Ian Thorpe, der die Antriebsfeder dafür ist, dass Phelps in Peking 8 Goldmedaillen gewinnen will.
Where Thorpe said, it's impossible for Phelps to come close to Spitz's record or there's this thing called competition and he can't do it.
Als Thorpe gesagt habe, es sei für Phelps wegen der Dichte der einzelnen Läufe unmöglich, den Rekord von Mark Spitz, 7 Goldmedaillen zu unterbieten, habe er sich erst richtig herausgefordert gefühlt.
Nicht nur in der Schweiz ist es das Größte. Auch international zählt das Lucerne Festival zu den bedeutendsten Ereignissen der klassischen Musikwelt. Heute Abend geht es wieder los. Im großen Konzertsaal des KKL von Jean Nouvel, der Salle Blanche, spielt ein Orchester, das zu einem Fixpunkt des Festivals geworden ist. Das Lucerne Festival Orchestra. Gegründet hat es Claudio Abbado, der 75-jährige Dirigent, löst Begeisterungsstürme aus, vor allem auch mit seinem Luzerner Orchester. Was macht es so außergewöhnlich? Musikredaktor Norbert Graf.
Das Wunder von Luzern hieß eine Schlagzeile in Berlin nach dem allerersten Konzert 2003. Und letztes Jahr, als das Orchester in der Carnegie Hall in New York auftrat, ernannte es die New York Times zur besten Pickup-Band der Welt. Die Zusammensetzung hat es von Anfang an ausgemacht. Claudio Abbado hat gerufen, dieser also feinnervig und neugierig geltende Musiker, und sie sind alle gekommen, um mit ihm zu spielen. Natalia Gutmann, die russische Grande Dame des Cellos, die Klarinettistin Sabine Meyer, die Mitglieder des Hagen-Quartetts. Alles international bekannte Solistinnen und Kammermusiker, Musiker also, die eigentlich nicht in einem Orchester spielen, außer in Luzern. Neben solche Stars setzt Abbado handverlesene Nachwuchskräfte aus dem Mahler Chamber Orchestra. Das sind ganz verschiedene Persönlichkeiten und in kurzer Zeit müssen sie zu einem homogenen Klang finden. Der Geiger Kolja Blacher bringt es auf einen einfachen Nenner.
Wir sind alle hier, weil wir wollen, nicht weil wir müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied.
Das heißt, die Basis ist schon einmal eine andere als anderswo. In den Ferien Anfangs August treffen sich alle in Luzern. 3 Wochen lang wird geprobt und gespielt, dann trennt man sich wieder. 6 Jahre lang war Kolja Blacher Stimmführer der ersten Geigen bei den Berliner Philharmonikern. Heute ist er als Solist und vor allem als Kammermusiker unterwegs und genau da knüpft Abbado in Luzern auch an. Sein Orchester funktioniert wie ein Kammermusikensemble, nur eben ein sehr großes. Kolja Blacher erklärt, wie es geht.
Er lässt einem mehr Freiheit, das heißt, wir haben viel mehr Verantwortung. Das heißt, wir müssen das Stück auch viel besser kennen als mit einem Dirigent, der uns nicht so viel Verantwortung lässt. Es gibt eben auch Momente, wo er mich oder wen auch immer etwas führen lässt. Da lässt er die Zügel lang und widmet sich anderen Dingen. Dann kommt er wieder rum und übernimmt. Und gut, das können wir natürlich nur, wenn wir A, in seinem Sinne handeln und B, wenn wir wirklich die Partitur kennen und nicht nur irgendwie unsere Stimme. Das macht es gleichzeitig schwierig, manchmal nervenaufreibend, aber auch so gut und so spannend.
Abbado ist der Demokrat unter den Dirigenten. Er führt nicht einfach, er mobilisiert. Und das nicht nur im Orchester. Da gibt es nämlich noch die Abbadianer, den Club der fahrenden Abbado-Fans. Sie besuchen, für die klassische Musik doch ungewöhnlich, möglichst viele seiner Konzerte. Darunter ist auch eine Frau aus Tokio, die dem Maestro jeweils einen Stein in die Garderobe reicht. Zurück erhält sie ihn unterschrieben mit seinem Namen. Auch das gehört zum Phänomen Claudio Abbado.
Norbert Graf über das Wunder von Luzern. Claudio Abbado und sein Orchester eröffnen heute Abend das Lucerne Festival. DRS 2 überträgt das Konzert ab 20 Uhr. Jetzt ist es 18 Uhr und 36 Minuten. An dieser Stelle statt des Dossiers die Reportage aus den USA. Unsere beiden Korrespondenten sind noch bis Ende Woche on the road unterwegs in dem Land, das im November einen neuen Präsidenten wählt. Max Ackermann hat inzwischen Colorado Springs erreicht, eine betont konservative Stadt. Das hat mit Militär und mit Religion zu tun. 5 Militärbasen und die Air Force Academy gibt es in Colorado Springs. Und seit 25 Jahren nimmt der Einfluss von konservativen Religionsgemeinschaften stetig zu. In Colorado Springs gibt es über 100 evangelikale Einrichtungen. Max Ackermann auf dem Weg nach Colorado Springs.
Geräuschvoll, aber gemächlich macht sich die Durango & Silverton Schmalspurbahn auf den Weg in die San Juan Berge. Ursprünglich ein Güterzug für Gold- und Silbertransporte, ist die historische Dampfeisenbahn heute eine der Touristenattraktionen von Durango. Fremdenverkehr ist das Hauptgeschäft hier im Südwesten von Colorado. Die Leute kommen im Sommer zum Wandern, Biken oder Raften, im Winter zum Skilaufen. Wer die Alpen liebt, dem muss es hier gefallen. Vielleicht sehe ich deswegen so viele Schilder mit Schweizer Namen. Haveli Honey, Rötlisberger Plumbing, Spielmann für County Commissioner. In Blanca, auf halbem Weg nach Colorado Springs, ist gerade ein Dorffest im Gang. Das 400-Seelen-Nest am Fuße des 4372 Meter hohen Mount Blanca feiert gerade seinen 100. Geburtstag mit Barbecue, Cakewalk und Country-Musik. Auch Colorado Springs ist nicht wesentlich älter. 1871 gegründet vom Bürgerkriegsgeneral und Eisenbahnpionier William Palmer. Ihm waren die vielen Saloons in den Minenstädten der Umgebung ein Gräuel. In seiner Stadt sollte es gesitteter zu und her gehen. Und könnte der fromme General Colorado Springs heute sehen, er hätte seine helle Freude daran. Militär und konservative Kirchen dominieren die Stadt.
You know, we're surrounded by 5 military bases, which tend to be conservative in nature anyway. So it really fit the conservative nature of who we are anyway.
Diane Ingolia arbeitet für Focus on the Family, die größte aller evangelikalen Einrichtungen in Colorado Springs. 1300 Angestellte auf einem 35 Hektar Campus am Stadtrand. Focus on the Family ist ein sozialkonservatives Beratungs- und Erziehungsunternehmen, das die traditionelle Familie stärken will.
Multimedia Christian Outreach. Assisting, helping, encouraging families. So we have counseling, we have magazines, we have books, we have CDs, we have radio, we have internet, we have iPod.
Mit modernster Technik werden hier konservativste Werte vermittelt. Familie heißt immer Vater, Mutter, Kinder, wenn möglich viele Kinder. Strenge Erziehung, wenn es sein muss, auch mit Schlägen. Der Mann führt die Familie, die Frau steht am Herd. Kampf gegen Abtreibung und Stammzellenforschung. Nein zur Heirat von Homosexuellen. Das sind die Pfeiler des Focus on the Family Programmes. Alles unterlegt mit einer wortgetreuen Bibelauslegung. Es sind die Vorstellungen des Kinderpsychologen James Dobson, der von seinen Anhängern wie ein Guru verehrt wird. Im Focus on the Family Hauptquartier hängen in praktisch jedem Raum Bilder des Meisters und seine 17 Ehrendoktorroben sind in Glaskästen ausgestellt. Er selber nimmt im Moment eine Auszeit, um ein neues Buch zu schreiben, aber an seinen Schriften, seinen CDs und Videoproduktionen kommt niemand vorbei, der sich ins Focus on the Family Zentrum begibt.
Hi, this is Dr. Bill Meyer with the James Dobson Family Minute. There's no doubt about it, our families are busier than ever. So how do we make time for what's most important? My colleague Dr. James Dobson offers this advice.
The ultimate priority in living is to win your children to Jesus Christ. Nothing else even comes close.
Nach eigenen Angaben erreicht Focus on the Family mit seinen Radioprogrammen, mit Internet und Zeitschriften 220 Millionen Menschen in über 150 Ländern. Und auch in Colorado Springs selber ist der Sitz von Focus on the Family ein eigentlicher Besuchermagnet mit über 1000 Gästen pro Tag.
During the summer we average about 1100 visitors a day. We've had about 3 million visitors since we opened the Welcome Center in 1994. Let's see, we have about 110 countries represented every year and all 50 states come every single year. We've got someone who has visited from somewhere around the United States. So we're pretty busy around here.
Busy sind aber nicht nur die Leute von Focus on the Family. In Colorado Springs läuft das Geschäft auch für ganz viele weitere evangelikale Unternehmen. Über 100 Organisationen der religiösen Rechten haben hier ihren Sitz. Von der Bruderschaft der christlichen Cowboys über Hilfswerke wie Compassion International bis hin zu Megakirchen wie zum Beispiel der New Life Church. Elf Mann und eine Frau heizen auf einer riesigen Bühne die Stimmung an. Schätzungsweise 5.000 bis 6.000 Fans wippen, tanzen, klatschen. Kinder und Jugendliche, vor allem aber Erwachsene jeden Alters. Direkt vor mir versucht ein sicher über 80-jähriger Mann, seine Arme in die Höhe zu strecken und der Band zuzuwinken. Den weißen Stetson-Cowboy-Hut hat er sorgfältig unter seinen Stuhl gelegt. Es ist eine perfekte Show. Und wären nicht die frommen Liedtexte gut sichtbar auf 6 Großleinwände projiziert, wenig erinnerte an einen Gottesdienst. Bis dann nach Werbebotschaften für Schuldensanierungskurse, Männergruppen und Bibelseminare doch noch Senior Pastor Brady Boyd auftritt.
We say thanks. Jesus' holy name. Amen. Would you stand this morning and those who are serving the music, you step out right now and prepare the tables.
Brady Boyd ist einer der bekanntesten Prediger in den USA, vor allem seit er vor genau einem Jahr hier an der New Life Church die Nachfolge eines noch berühmteren Kollegen angetreten hatte. Ted Haggard hatte die New Life Church in den 80er Jahren gegründet und zu einer Megakirche mit 14.000 Mitgliedern gemacht. Er war Präsident der Vereinigung der Evangelikalen, ein Freund von George Bush und maßgeblich daran beteiligt, dass sich die religiöse Rechte immer stärker politisch engagierte. Speziell intensiv kämpfte Haggard aber gegen mehr Rechte für Homosexuelle, bis man ihn mit einem Strichjungen erwischte, dem er auch Drogen besorgt hatte. Der Skandal war groß und die New Life Church schien erledigt. Doch heute, nur 2 Jahre nach der Affäre, ist alles fast wieder wie früher und Pastor Brady hoch zufrieden.
A lot of people were just hurt and upset and I didn't know what was next. Now that I've been here a year and things have stabilized, a lot of people are coming back and a lot of new people are showing up. Just a lot of new folks that are just showing up.
Und doch hat die Affäre Spuren hinterlassen. Politisch ist der neue Pastor deutlich zurückhaltender. Während Ted Haggard und auch James Dobson offen Propaganda für George Bush machten, will Brady Boyd in der Kirche keine direkten Wahlempfehlungen abgeben.
No, I don't endorse candidates. If someone asked me who to vote for privately, if they came to me and said, "Hey Brady, what's your opinion?" I would give them my opinion, but I would never use the pulpit, the platform of my influence to tell people who to vote for.
Diese Zurückhaltung hat allerdings auch damit zu tun, dass die religiöse Rechte generell an politischem Einfluss verloren hat. Sie hatte zweimal entscheidend mitgeholfen, George Bush ins Weiße Haus zu bringen. Ein Fehler, finden heute die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, den sie nicht wiederholen möchten. Dieses Jahr gibt es keinen Kandidaten, der den Evangelikalen wirklich passt.
I think Obama's voting record is extremely liberal, so it makes conservatives very wary of him. And McCain is a good man, has a good military record and seems to be honorable, but he hasn't really tried to embrace the evangelical world.
Die Evangelikalen werden wohl mehrheitlich den Republikaner John McCain wählen, sagt Pastor Brady, aber mehr aus Pflichtgefühl denn aus Begeisterung.
By and large, vote for McCain, but it'll be more out of duty than passion.
Drüben bei Focus on the Family ist man ebenfalls in der Zwickmühle. Selbst James Dobson, der sonst auf alles eine Antwort weiß, ist laut seinem Sprecher Gary Schneeberger unsicher. Einst hat er öffentlich verkündet, auf gar keinen Fall den zu wenig linientreuen Republikaner John McCain zu wählen. Doch Barack Obama ist ja noch liberaler und deshalb schlimmer.
He looks at John McCain and there are many differences, but he has to look at Senator McCain and say,
I've got a lot more in common with this guy than I do with this guy. So that's where he's at right now. So if you were to ask that question now, the answer would be, Dr. Thompson's not sure what he's going to do yet.
Ungewohnte Probleme für die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnte religiöse Rechte. Doch Gary Schneeberger ficht das nicht groß an. Schließlich stehe schon im Buch der Bücher, dass alles immer schlimmer werde.
The Bible makes clear what the story is. It gets worse at the end. And people can discuss back and forth whether we're in the end times, whether we're not, that kind of thing. All we're called to do is to be faithful to what God's called us to do, and that is...
Das werde sie nicht davon abhalten, zu tun, was Gott ihnen aufgetragen habe zu tun, nämlich für die traditionelle Familie zu kämpfen, so gut sie es vermöchten. Das Resultat allerdings liege nicht in ihrer, sondern in Gottes Hand allein. Und so wäre auch das wieder zurechtgerückt. Und ich kann mich aufmachen zur letzten Etappe der Reise, vom rechten Rand des politischen Spektrums in die Mitte des großen Landes.
Und Max Ackermanns Reportage dann von ganz aus der Mitte hören wir am Freitag. Das war's vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausstrahlung auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle dann um 19 Uhr. Für die Redaktion verantwortlich heute war Monika Oetli. Für die Nachrichten Simon Loi. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.